Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
US-Präsident Donald Trump will offenbar auf Biegen und Brechen einen Friedensdeal, der seine 100-Tage-Bilanz kommende Woche schmücken könnte. Doch wie weit auch nur erstmal ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine entfernt zu sein scheint, das mussten auch die Einwohner von Kiew am frühen Morgen erleben. Mindestens 12 Menschen kamen bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt ums Leben. Mehr als 90 wurden verletzt. Und es erscheint zweifelhaft, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sich von Trumps auf Social Media veröffentlichtem Aufruf »Wladimir, stopp!« wirklich beeindrucken ließe. Und auch die Ukraine dürfte sich kaum auf die von den USA vorgeschlagenen Friedensbedingungen einlassen. Was ist also jetzt mit einem Deal? Aus Washington, Torben Börgers.
Einschlagende Raketen erleuchten den Nachthimmel über Kiew. Es sind die schwersten Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt seit Jahresbeginn. Brände brechen aus, Gebäude werden zerstört, Menschen unter Trümmern begraben. Insgesamt sind 5 Stadtteile betroffen. Ich hatte keine Zeit mehr rauszulaufen, als es explodierte. Das Nachbarhaus wurde zerstört und alles in unserem Haus flog einfach weg. Ich habe nichts gesehen. Ich habe Angst. Am Morgen danach suchen Rettungskräfte nach Leichen und Überlebenden. Der nächtliche Angriff hat mal wieder jede Hoffnung auf einen baldigen Frieden zunichte gemacht. Die Russen sprechen von Frieden, aber hier sehen wir, wie russischer Frieden aussieht. Donald Trump reagiert genervt. Er sei nicht glücklich über die russischen Attacken auf Kiew, schreibt der US-Präsident auf Truth Social und fordert seinen Amtskollegen aus Russland zum Waffenstillstand auf. Wladimir, stopp. Beim Besuch des norwegischen Ministerpräsidenten heute wird Trump gefragt, warum er Russland nicht stärker unter Druck setze und welche Zugeständnisse Putin bislang gemacht habe. Seine Antwort? Den Krieg zu beenden und nicht das ganze Land zu erobern. Ein ziemlich großes Zugeständnis. Nur wenige Stunden vor dem erneuten russischen Angriff hatte Trump noch vollmundig von einem Deal mit Russland gesprochen. US-Medienberichten zufolge sei er dafür bereit, die russische Besatzung von mehreren Regionen in der Ostukraine anzuerkennen, genauso wie die Annexion der Halbinsel Krim. Ein Schritt, vor dem Experten warnen. Würde Trump die Krim jetzt einseitig als russisches Territorium anerkennen, würde er sofort die vielleicht wichtigste Verhandlungskarte in all diesen Gesprächen aufgeben. Und das scheinbar ohne Gegenleistung. Der ukrainische Präsident verkürzt wegen der massiven Angriffe seinen Besuch in Südafrika und schließt Gebietsabtretungen erneut kategorisch aus. Wir machen alles, was unsere Partner vorgeschlagen haben, außer das, was wir nicht tun können, weil es unserer Verfassung widerspricht. Das ist verständlich, weil es beim Kampf um die Unabhängigkeit unseres Landes, unserer Souveränität und unserer territorialen Integrität ums Überleben geht. Für die EU-Außenbeauftragte zeigt der Angriff auf Kiew deutlich, wer das größte Hindernis für ein Kriegsende in der Ukraine sei. Putin eskaliert die Angriffe und macht damit deutlich, dass er keinen Frieden will. Es braucht 2, um Frieden zu wollen. Es braucht nur einen, um Krieg zu wollen. Aus Russland heißt es heute, man sei entschlossen, die Friedensbemühungen fortzusetzen, solange die Interessen des eigenen Landes gewahrt bleiben.
Tja, und dazu begrüße ich jetzt in Berlin Christian Mölling, Senior Advisor des European Policy Center. Guten Abend, Herr Mölling.
Hallo, guten Abend, Herr Zamperoni.
Ja, die USA bauen Druck auf für einen Waffenstillstand, aber sehen Sie da jetzt irgendwie, dass der in eine greifbare Nähe gerückt wäre oder ist da viel Lärm um nichts?
Nein, ich bezweifle sogar, dass es überhaupt notwendig ist, dass es einen wirklichen Waffenstillstand gibt. Es muss irgendetwas geben, was Donald Trump vorweisen kann, damit er sagt, er hat sozusagen das, was er sich selber auferlegt hat, erledigt. Und alles, was danach kommt, scheint ihm ganz offensichtlich tatsächlich egal zu sein. Denn er nimmt hier ja eine ganz klare Position ein, die sehr nah am Kreml ist. Man mag fast sagen, es passt kein Blatt mehr dazwischen. Und verlangt dem Opfer des Angriffskrieges tatsächlich hier besondere andere Zugeständnisse ab. Zelensky kann das aus den Gründen, die er selber gesagt hat, nicht zustimmen. Man muss aber auch verstehen, dass die ukrainische Bevölkerung diesen Krieg seit 3 Jahren erträgt und mitträgt. Und das, was hier verlangt wird, ist quasi eine Kapitulation. Die müssen sich fragen, warum haben wir das eigentlich durchgestanden?
Das heißt, Sie glauben, wenn man sich dieses Element dieser amerikanischen Vorstellung mal anschaut, also die Ukraine soll russisch besetzte Gebiete da mehr oder weniger abschreiben, das würde das Land überhaupt nicht mitgehen?
Also ich glaube, das ist zumindest schwer für Zelensky zu vermitteln ist, denn er kann ja auch nicht versprechen, dass es danach wirklich zum Frieden kommt. Denn die Frage der Umsetzung eines solchen Vertrages, Abmachungen, wie auch immer man das nennen will. Da wissen wir ja auch, dass das überhaupt nicht derzeit diskutiert wird. Russland lehnt Friedenstruppen oder Truppen aus NATO-Staaten, die den Waffenstillstand kontrollieren könnten oder eine Rolle spielen könnten, ab. Das heißt, im Grunde genommen hat die Ukraine am Ende ja eigentlich gar nichts gewonnen. Zumindest nichts, was man als sicher ansehen kann aus Sicht der Ukraine. Denn die Versprechungen Russlands hat Russland selber gebrochen in den letzten Jahren immer wieder, wenn es um Verträge gegangen ist. Und Donald Trump scheint allzu einfach bereit zu sein, auch das Angebot Russlands gar nicht testen zu wollen, ob es denn überhaupt haltbar ist.
Aber er argumentiert, also Präsident Trump, immerhin sagt er, die Krim zurückzuerobern, das sei ja sowieso aussichtslos, da soll man doch realistisch bleiben. Hat er da nicht auch einen Punkt?
Das ist schon erstaunlich, dass er da immer in Kriegsdimensionen denkt. Man könnte ja auch einfach verlangen, dass Russland dieses Gebiet, das es einfach sich genommen hat, zurückgibt. Das wäre eigentlich das, was im Interesse eigentlich aller anderen Staaten ist, die nicht Gegenstand eines Überfalls werden wollen. Das, was zurzeit passiert ist, aber dass der amerikanische Präsident quasi droht, einem Angreifer noch einen Bonus zu geben, nämlich zu sagen, das, was du erobert hast, das darfst du behalten. Und diejenigen, die Opfer sind, die sind dann eben halt einfach Opfer, weil es mir jetzt gerade sozusagen so zu Pass kommt. Ich habe mich auf der einen Seite rhetorisch committed, dass ich diesen Frieden herbeischaffe. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne noch Geschäfte mit der Ukraine machen, beziehungsweise die angeblich vorhandenen Bodenschätze ausbeuten. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen.
Was die Ukraine auf jeden Fall ja will, das sind Sicherheitsgarantien, Sie haben es gerade angesprochen, aber eine NATO-Mitgliedschaft, die ist ja im Prinzip vom Tisch und es sieht auch nicht danach aus, dass da die Europäer irgendwie Bodentruppen, um irgendwas abzusichern, schicken würden. Was könnte es da also geben?
Na, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt nichts, was die Ukraine in irgendeine Sicherheit bringen kann. Das ist letztendlich auch der Auftrag an die Europäer, sich schnell zu überlegen, wie man mit der neuen Sicherheitslage insgesamt umgeht, dass die Amerikaner quasi im Westen als Unterstützer und als wichtigster Sicherheitsgarant für Europa wegbrechen. Und dann die Frage ist, wie sortiert sich Sicherheit in Europa eigentlich neu und welche Rolle spielt die Ukraine dabei eigentlich? Zurzeit betrachten wir die Ukraine als ein Land, das unterstützt werden muss, aber nicht eines, das eigentlich auch eine zentrale Rolle in unserer Sicherheit und unserer Verteidigung spielen kann.
Sollten die USA sich bei einem Scheitern dieser Verhandlungen oder wie man das auch mal nennen mag, wirklich zurückziehen danach, nach dem Motto, wir haben es versucht, aber das ist jetzt Europas Problem, rechnen Sie damit, dass dann auch amerikanische Sanktionen gegen Russland fallen würden?
Das ist schwer einzuschätzen. Also wie weit Trump hier wirklich gehen würde, finde ich total schwer einzuschätzen. Ich weiß gar nicht, ob sein eigener Stab das überhaupt einschätzen kann, was da passiert. Auch das Argument, das der amerikanische Kollege eben gemacht hat, dass Trump hier sozusagen Verhandlungsmasse aus der Hand gibt, scheint ja überhaupt gar nicht wichtig zu sein für den amerikanischen Präsidenten. Denn das hat er ja ganz zu Anfang der Verhandlungen schon gemacht. Also im Grunde genommen bewegen wir uns die ganze Zeit lang in dem gleichen Gebiet und den gleichen Argumenten. Die Ukraine muss abgeben. Russland muss im Grunde genommen nichts machen. Und das wäre es im Grunde genommen. Aber ob das dann alles so eintritt, auch das kann der amerikanische Präsident ja gar nicht garantieren oder ist zumindest nicht dafür bereit, überhaupt nur zu sagen, Amerika tritt dafür ein und wird alles dafür tun, dass diese Zugeständnisse, die man hier versucht, der Ukraine abzuringen, dass die dann auch letztendlich Bestand haben.
Und wie sollte Europa sich da jetzt aufstellen in dieser Situation? Also wahrscheinlich wohl kaum, indem es dann seinerseits auch Sanktionen vielleicht gegen Russland abbaut. Oder wie sehen Sie das?
Ich glaube, bei den Sanktionen sollte man so hart bleiben, wie es irgendwie geht, und sich noch überlegen, wo noch mehr Möglichkeiten tatsächlich da sind. Denn diese Sanktionen betreffen ja nicht nur Russland direkt, die betreffen ja auch andere Länder wie China, wo wir wiederum gleiches Interesse mit den Amerikanern haben. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir das Ganze wirklich größer denken und müssen gucken, wie Europa ohne die USA tatsächlich zurechtkommen kann in den nächsten Jahren, zumindest für die nächsten 4 Jahre. Das Wegducken und das, die Hoffnung, das würde sich schon irgendwie regeln, das scheint ja so ein bisschen die Politik der letzten Wochen und Monate gewesen zu sein, die wird auf alle Fälle nicht die nächsten 4 Jahre durchhalten können, denn es wird sicherlich zu einer Art von Klärung der Frage kommen müssen, wie die Sicherheit in Europa in Zukunft eigentlich gestaltet werden kann, mit oder ohne die USA an unserer Seite.
Herr Mörling, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Als Literat sind zwar eigentlich Worte seine Stärke, aber auch der scheidende Wirtschaftsminister Robert Habeck weiß, dass ein Bild nun mal mehr als 1000 Worte sagt. Und so brachte er regelmäßig Grafik- und Bildtafeln zu Pressekonferenzen mit, wenn es um den Ausblick für die deutsche Wirtschaft ging. Und das waren nicht immer die schönsten Prognosebilder, die er da malen musste. Schon 2023 nicht und 2024 auch nicht und auch heute nicht. Denn unsere Wirtschaft stagniert, sie tritt auf der Stelle. Nach dem Internationalen Währungsfonds gestern sagte auch Habeck heute in der Frühjahrsprognose ein Nullwachstum für das restliche Jahr voraus. Über Robert Habecks wohl erstmal letzte Tafelrunde, Tina Handel.
Deutschland und die Doppel-Null. So ist die neue Prognose in Prozent runtergeschraubt auf Wachstum 0,0.
Das heißt also eine Stagnation, sagen wir voraus, für dieses Jahr. Das hat vor allem einen Grund, nämlich die Handelspolitik von Donald Trump.
Es ist wohl der letzte Auftritt von Robert Habeck in dieser Rolle, ohne viel Selbstkritik. Und es sind keine positiven Aussichten, die er verkündet, mal wieder.
Diese Situation, dass wir 3 Jahre lang in Folge Rezession bzw. Nullwachstum haben, das gab es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie. Das ist einmalig und liegt natürlich auch daran, dass die Krise, die wir gerade durchleben, auch ziemlich einmalig ist.
Wirtschaftsminister zwischen russischem Angriffskrieg und Trump dem Zweiten, Krisenzeit. Erklärzeit, so geht es Habeck an. Immer hat er ein Schaubild dabei, auch heute.
Ja, ich habe mir gedacht, Sie sind enttäuscht, wenn ich es nicht tue.
Und immer wieder ist die Botschaft, dieses Jahr ist es schlecht, aber nächstes Jahr wird's besser. Nur kam und kam die Wirtschaft nicht in Gang. Allerdings gehört zur Bilanz auch das. Die Inflation hat die alte Regierung dämpfen können. Und die Unabhängigkeit von russischem Gas wurde in Rekordtempo erreicht, mit viel Pragmatismus. Nun also 0,0 Wachstum. Die Union, die das Ministerium künftig führt, verspricht heute keine konkrete Zahl, aber dass es schnell besser wird.
Dafür werden wir die Energiekosten senken, Bürokratie zurückbauen und auch die Steuern absenken, damit wieder ein Schwung entsteht.
Nur scheinen einige in der CDU am Ministerium 0,0 Interesse zu haben. Potenzielle Kandidaten sagten ab, vielleicht auch, weil das Haus beschnitten wird. Raumfahrt und Klima kriegen jetzt andere Minister. Trotzdem bleibt genug zu tun, sagt Ökonom Südekum, der die Reform der Schuldenbremse mit angestoßen hat.
Die Hoffnungen für Wachstum in den kommenden Jahren, die hängen natürlich vor allem daran, dass dieses viele Geld jetzt auch sehr schnell auf die Straße kommt. Dann wird es auch spürbar Wachstum erzeugen. Und im Grunde ist es ein bisschen die Tragik, dass die Ampelregierung und Robert Habeck, der eigentlich so ein Programm immer wollte, dass er es nicht bekommen hat.
Der Minister hat am Ende für seinen noch unbekannten Nachfolger diesen Ratschlag.
Nicht nur alle Rohstoffe aus China kaufen und sich dann wundern, wenn man erpressbar ist. Nicht nur russisches Gas gegen Donald Trump Gas eintauschen.
Wenn sich Türen schließen, gehen andere auf, sagt Habeck heute wolkig über seine eigene Zukunft. Klar ist, durch diese Tür im Regierungsviertel kommt bald ein neuer Wirtschaftsminister oder eine Ministerin.
Tja, und die Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder wächst, die baut also auch auf die von der wohl künftigen Regierung geplanten Infrastrukturinvestitionen, haben wir gerade gehört. Dass es die dringend braucht, ja, das ist den meisten nicht erst seit dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden im vergangenen Jahr klar. Im ganzen Land gibt es Brücken, Straßen, Wege, die dringend saniert werden müssten. Und da sind sich die angehenden Koalitionäre Union und SPD ja grundsätzlich auch einig. Sonst hätten sie ja nicht vorab schon ein 500 Milliarden Euro schweres Schuldenpaket für unter anderem eben Infrastrukturmaßnahmen geschnürt. Unklar ist aber noch, wie dieses Geld verteilt werden soll. Und so hoffen Kommunen im ganzen Land, etwas von dem Kuchen abzubekommen. So wie in Ludwigshafen. Oliver Bemelmann berichtet.
Das ist schon das hier unser Ersatzbau. Und der muss jetzt noch gestaltet werden, auch mit einer Übergangskonstruktion. Das wird noch stattfinden, das sind dann so die Detailarbeiten.
Zwar nur fast fertig, aber immerhin gute Nachrichten für Ludwigshafen und seine Oberbürgermeisterin. Ab dem kommenden Jahr soll hier wieder der Verkehr fließen, nach fast 6 Jahren Sperrung. Die zentrale Verkehrsader war völlig marode. Die Sanierung der Hochstraßen, ein Milliardenprojekt für Ludwigshafen. Die Forderungen an Berlin hat die Stadt schon vorbereitet.
Sie können sich sicher sein, wir haben schon begonnen, Briefe zu schreiben und wir werden natürlich den Gesprächsfaden mit den Bedürfnissen einer Stadt wie Ludwigshafen auch anknüpfen, weil da muss auch darauf geachtet werden, dass nicht nur mit der Gießkanne verteilt wird. Da muss die Einwohnerzahl, die sozialen Lasten, Arbeitslosenzahlen, wie steht eine Stadt insgesamt da, berücksichtigt werden.
Auch einen Kilometer weiter, Großbaustelle. Die zweite Hochstraße stark einsturzgefährdet. Das 70er-Jahre-Bauwerk muss täglich tausende Pendler und Lkw tragen. Sie verbindet die Industriestadt mit dem benachbarten Mannheim. Direkt daneben entsteht eine Ersatzstraße. Dafür muss auch dieses Hochhaus weichen. Alles sehr teuer und eine technische Herausforderung.
Wir müssen die Brücken abreißen, weil sie den Verkehr nicht mehr ertragen und müssen uns eine neue Lösung ausdenken. Und das haben wir gemacht. Wir versuchen, einen Großteil der Brücken durch eine ebenerdige Straße zu ersetzen.
Die hochverschuldete Stadt hofft auf mehr Geld, aber nicht nur. Von der Planung bis zum Neubau dauert es oft viele Jahre. Bürokratie und Genehmigungsverfahren machen allen hier zu schaffen.
Wir haben halt das Vergaberecht einzuhalten und das ist schon sehr, sehr aufwendig. Man möchte was bauen, aber manchmal denkt man, es geht darum, einen wunderschönen Vergabeprozess zu gestalten und nicht darum zu bauen. Und das müsste sich ändern.
Inzwischen sind die Baukosten schon auf 1 Milliarde Euro angestiegen. Ludwigshafen muss 1/3 davon selbst zahlen, den Rest übernehmen Bund und Land. Noch ist unklar, wann und wie das Geld aus dem Sondervermögen verteilt wird.
Ich hoffe, dass unkompliziert, unbürokratisch hier vor Ort Finanzmittel ankommen. Je mehr, umso besser. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich die Bedürfnisse auch anderer Städte in Deutschland sehe und allein unsere Bedürfnisse hier in Ludwigshafen kenne.
Denn Bauprojekte auf die lange Bank schieben geht hier und anderswo einfach nicht mehr. Klamme Kassen hin oder her.
Der jährliche internationale Holocaust-Gedenktag ist bekanntlich immer der 27. Januar, der Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Auch bei uns in Deutschland ist das so. In Israel ist der nationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust oder der Shoah, wie es im Hebräischen heißt, ein anderer. Und zwar Yom HaShoah. Und er fiel in diesem Jahr auf den heutigen 24. April. Und wie an jedem Yom HaShoah heulten heute in ganz Israel um 10 Uhr Ortszeit die Sirenen. Und das ganze Land hielt für 2 Minuten inne. Autofahrer mitten auf der Straße, Passanten in Parks oder Soldaten im Einsatz. Sie alle blieben für 2 Minuten stehen im schweigenden Gedenken. Das genaue Gegenteil von Stehen fand heute dagegen an dem Ort statt, der wie kaum ein anderer für das Grauen der Nazi-Verbrechen steht, in Auschwitz. Denn dort traten Holocaust-Überlebende und Angehörige der Opfer den an Yom HaShoah zur Tradition gewordenen Marsch der Lebenden an. Christine Joachim.
3 Generationen jüdischer Frauen, die Amirs aus Kalifornien. Hertha Amir hat den Holocaust überlebt. Den Deutschen vergeben, das kann die 92-Jährige nicht. Zu groß ist das Leid, das ihr die Nazis angetan haben. Zum Marsch der Lebenden nach Auschwitz ist sie vor allem wegen ihrer Enkelin gekommen. Mir bedeutet der Marsch nicht viel, obwohl meine Enkeltochter dieses Mal mitläuft. Und das bedeutet mir viel, dass ich eine Enkelin habe, die mitläuft. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich das Erwachsensein mal erleben werde. Und jetzt habe ich 2 Töchter, 6 Enkel und einen Urenkel. Holocaust-Überlebende und vor allem junge Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt laufen die gut 3 Kilometer vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz ins damalige Vernichtungslager Birkenau. Die Stimmung heute ist ausgelassen, die Botschaft klar: Wir sind hier, wir sind stark. Ein bewusster Kontrast zu damals.
mir vorzustellen, welche Leute hier langgelaufen sind vor 80 Jahren, ist für mich verrückt. Diese Dissonanz in meinem Kopf herzustellen, ist unfassbar.
Auch der Opfer des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober wird auf dem Marsch gedacht. Weil Antisemitismus und Hass auf Juden weltweit wieder erstarken, wollen sie hier in Auschwitz zeigen, dass sie stolz sind, Juden zu sein. Auch Hertha Amirs Enkelin. Ich denke, das ist eine sehr machtvolle Art, das zu zeigen, mit all den Juden, die hier zusammenkommen und deutlich machen, dass wir nicht nur unser Unglück überwinden, sondern noch stärker daraus hervorgehen. Die beste Rache ist ein gutes Leben.
An die nationalsozialistischen Verbrechen wird auch erinnert in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Bayerischen Oberpfalz. Mehr als 20.000 Menschen starben dort, bis das KZ vor genau 80 Jahren diese Woche von amerikanischen Truppen befreit wurde. Heute kommen Besuchergruppen aus aller Welt und anders als andere KZs lag dieses nicht irgendwo abgeschieden, weit entfernt von der Öffentlichkeit, sondern mitten im Ort, unübersehbar. Rudolf Heinz ist der Frage nachgegangen, wie man dort heute mit diesem Erbe umgeht und hat sich für uns umgehört, mittendrin in Flossenbürg.
Auf den ersten Blick eine ganz normale Gemeinde in Bayern. Doch dieser kleine Ort hat eine Vergangenheit.
Man denkt da oft dran. Eigentlich immer, wenn man vorbeigeht und so weiter, ist das ein komisches Gefühl.
Man blickt hier buchstäblich in Höllenschlund.
Man überlegt sich, ob das alles sein hat müssen. Also das ist mei und es tut halt auch weh.
Mitten im Ort, im Zentrum der Gemeinde, steht noch ein Teil des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg. Wie leben die Menschen hier und wie gehen sie mit dem nationalsozialistischen Erbe um? Wir treffen Silly Rosner. Sie kam 1938 zur Welt, in dem Jahr, als das Konzentrationslager errichtet wurde. Auch wenn sie damals noch ein Kind war, ein paar Erinnerungen sind geblieben. Zum Beispiel der Geruch, wenn im Krematorium des Lagers Leichen der Häftlinge verbrannt wurden.
Früher haben die Eltern Leute gesagt, jetzt erschieren sie wieder, gell? Wenn es gestunken hat.
Sie hatten eine Begegnung mit einer Dame, als die Häftlinge damals vorbeigegangen sind, oder?
Ja, das war unsere Tante, Großtante da, gell? Und die ist auf der Treppe gesessen und die hat halt immer gesagt, ist das ein Sünd, ist das ein Sünd.
Und die Frau hat gewusst, was passiert?
Sie hat sich doch irgendwie rumgesprochen, gell?
Die Häftlinge des KZ Flossenbürg mussten unter unmenschlichen Bedingungen Granit im benachbarten Steinbruch abbauen. 20.000 Menschen sind im Lager umgekommen. Durch Krankheit, Erschöpfung, Hunger. Oder sie wurden ermordet, wie der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Er wurde hier erhängt. Heute steht eine Wohnsiedlung auf einem Teil des Geländes. Zum Großteil erbaut in den 50ern. Andere Teile des ehemaligen Konzentrationslagers werden heute für Feste wie die Kirchweih genutzt.
Das ist schwierig. Das ist für alle Beteiligten schwierig. Der ehemalige Reitplatz der SS ist heute der Festplatz der Gemeinde Flossenbürg. Da findet der Kirbus statt. Einmal im Jahr, wie das zu so einem Dorf auch gehört. Zu dieser Kirwa, das ist interessant, kommen tatsächlich auch Angehörige von ehemaligen Häftlingen. Also die belgische Gruppe ist da sehr aktiv, hat sich sogar Lederhosen gekauft und sagt, jawohl, es gehört zu diesem kleinen Ort dazu. Also nicht nur immer mit diesem Vorwurf, KZ-Ort gewesen zu sein, konfrontiert zu werden, man muss sie auch feiern können.
Die KZ-Gedenkstätte ist mittlerweile ein Ort für Veranstaltungen und Begegnungen. Auch der Fotoclub Flossenbürg trifft sich hier. Die Gedenkstätte ist Teil des Alltags hier.
Ein Ort kann nicht ununterbrochen 365 Tage im Jahr leiden, trauern und Buße tun. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Zu passender Gelegenheit und bei passendem Anlass unverzichtbar. Aber der Alltag und das alltägliche Leben gehört auch dazu.
Die Gemeinde fördert diese Verbindung zwischen Gedenkstätte und den Flossenbürgern. Ein neues Projekt soll dazu beitragen.
Früher war das das Wachhaus für den Bereich des Granitbruchs. Dann hat es sich zu einem Mittelpunkt entwickelt von Flossenbürg mit einem Kiosk zum Verkauf. Und dann war es eine Zeit lang leer gestanden. Und jetzt wollen wir es wieder entwickeln als Mittelpunkt von Flossenbürg, Treffpunkt mit einem kleinen Kiosk. Das wäre unser Ansinnen.
Also quasi die Geschichte und die Zukunft vereinen?
Ja, so könnte man es nennen. Oder ein Ineinanderwachsen des Ortes mit der Gedenkstätte.
Die Flossenbürger leben hier ganz normal und dann doch wieder nicht. Das Erbe bleibt und es soll auch bleiben.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Susanne.
Wegen eines Anschlags in der Region Kaschmir droht der Konflikt zwischen den verfeindeten Staaten Indien und Pakistan zu eskalieren. 26 Menschen kamen vor 2 Tagen ums Leben. Indien gibt seinem Nachbarland eine Mitschuld. Pakistan weist das zurück. Beide Seiten wiesen Staatsbürger des jeweils anderen Landes aus. In mehreren pakistanischen Städten kam es zu Protesten, weil Indien ein Wasserabkommen aussetzte, das bisher die Versorgung von Millionen Menschen in der Grenzregion sicherte. Knapp 8 Wochen nach der Bürgerschaftswahl haben sich SPD und Grüne in Hamburg auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Heute haben beide Parteien das Papier vorgestellt. Darin sind Investitionen von 30 Milliarden Euro bis 2030 vorgesehen, unter anderem in Infrastruktur, Klimaschutz und Bildung. Erster Bürgermeister bleibt Peter Tschentscher von der SPD. Auf Parteitagen muss dem Koalitionsvertrag noch zugestimmt werden. Die EU-Kommission will eine jährliche Pflichtinspektion für Autos einführen, die älter als 10 Jahre sind. So ließe sich die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfallopfer senken, hieß es aus Brüssel. Denn alte Autos seien pannenanfälliger und häufiger in Unfälle verwickelt. Bevor der Kommissionsvorschlag in Kraft treten kann, müssen allerdings noch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. Deutschland hat ein Tabak- und Alkoholproblem. Zu diesem Schluss kommt das neue Jahrbuch Sucht. Demnach sterben hierzulande knapp 100.000 Menschen jedes Jahr durchs Rauchen und rund 48.000 durch Alkoholkonsum. Suchtforscher fordern deshalb eine höhere Steuer auf alkoholische Getränke. In keinem anderen europäischen Land sei Alkohol so erschwinglich wie in Deutschland. Seit gestern ist Papst Franziskus im Petersdom aufgebahrt und schon mehr als 90.000 Menschen haben am offenen Sarg Abschied vom verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche genommen. Auch heute war der Andrang gewaltig. Noch bis Mitternacht und am morgigen Freitag dürfen Besucher kommen. Dann endet die öffentliche Aufbahrung. Am Samstag wird Franziskus beigesetzt.
Schon seit jeher ist ein Wirtshaus nicht einfach nur ein Lokal, ein Ort zum Essen oder für ein Feierabendbier, sondern es ist genauso ein Zentrum des gesellschaftlichen Miteinanders, ein Treffpunkt zum Austausch für Jung und Alt, und zwar jenseits von Arbeit und jenseits der eigenen 4 Wände. Trotzdem hat es das traditionelle Wirtshaus in Zeiten von hohen Preisen, von Personalmangel nicht leicht. Und manche Wirtshäuser stehen schon seit Jahren leer, weil Dörfer sich nun mal auch gewandelt haben. Wie es aber gelingen kann, einen solchen Ort wiederzubeleben, das zeigt ein Dokumentarfilm, der heute in die Kinos kommt. Funny oder wie rettet man ein Wirtshaus? Heiko Rauber hat sich ein Bild gemacht.
Sie ist auf dem Land oft der gesellschaftliche Mittelpunkt, die Dorfwirtschaft. Im oberbayerischen Pischelsdorf war das einst die Fanny, bevor sie in den Dornröschenschlaf fiel. Von ihrer Wiederbelebung durch Wirtshausfans und Menschen am Ort erzählt dieser Film.
Die Fanny ist ein für das Ortsbild charakteristisches Gebäude, an dem wir alle sehr hängen und das wir erhalten wollen.
Das Wirtshaussterben, nicht nur in Bayern ein Thema. Viel Engagement und Eigeninitiative brauchte es, um dagegen ein Zeichen zu setzen. Dokumentiert Funny oder wie rettet man ein Wirtshaus? Wir treffen den Münchner Regisseur und Kameramann Hubert Neufeld im frisch wiedereröffneten Dorfheim Funny. Der Film ist für ihn eine Herzensangelegenheit, steht doch sein Elternhaus nur wenige 100 Meter entfernt. Auch Kindheitserinnerungen und Nostalgie sind mit im Spiel. Und der Fluch der Fanny.
Also es stand 40 Jahre lang leer, seit die letzte Wirtin, die Namensgeberin vom Film und dem Dorfwirtshaus, gestorben ist. Die Fanny hat in ihrem Totenbett einen Fluch ausgesprochen, nämlich, dass hier im Wirtshaus nichts verändert werden soll. Das ist natürlich jetzt Interpretationssache, was damit, wie sie das gemeint hat. Aber die Erben haben sich da ganz lange nicht hingetraut, hier was zu machen.
Vom baufertigen Haus zum herausgeputzten Kleinod. Neufeld drehte eine Langzeit-Doku über 3 Jahre. Am Anfang sollte ein Flugblatt die Dorfgemeinschaft mobilisieren. Viele packten mit an. Über 3000 ehrenamtliche Arbeitsstunden kamen am Ende zusammen.
Die Sitzung im Feibehaus mit die 100 Leuten war für uns ein Rückhalt.
Da haben wir erst einmal gesehen, dass wir nicht zu fünft allein da sind, sondern dass 100 Leute schon mal gekommen sind und sich interessieren und auch dieses Interesse bekundet haben, da mitzumachen.
Allein im Umkreis von Pischelsdorf haben in den vergangenen 40 Jahren 15 Wirtshäuser dicht gemacht. Dabei sind sie wichtig für soziale und kulturelle Miteinander, erklärt im Film auch Kabarett-Urgestein Gerhard Polt.
Das klassische Wirtshaus ist ja kein Restaurant, ist ja kein, sondern Wirtschaft ist was anderes. Ich habe wie gesagt, das ist das, bei uns nördlich der Alpen, ist das das Forum der Italiener, die Piazza, aber überdacht.
Es ist ja nicht nur am Freitag das Bier trinken, sondern hier werden Vereinssitzungen abgehalten. Hier haben sich schon, ein Dartclub hat sich jetzt gegründet, es wird Brot gebacken. Gemeinschaft braucht Raum, kommt auch so als Zitat im Film vor. Und wenn der Raum mal da ist, dann sprießen die Ideen.
Der Titel sagt alles. Funny oder Wie rettet man ein Wirtshaus will Beispiel und Anleitung sein. Erst gemeinsam anpacken, dann zusammen feiern. Ein kurzweiliger Mut- und Mitmachfilm über eine Idee, die mit etwas Glück und viel Ärmel hochkrempeln Nachahmer finden könnte.
Ja, und passend dazu steht auch noch bestes Kino oder eben Wirtshauswetter an, denn das lädt eher zum Drinsein ein, oder Carsten?
Ja, und vor allem sind ja die bayerischen Kinos, wie alle anderen natürlich auch, überdacht, wie die italienischen Piazzas nicht sind. Und das ist gut, denn morgen wird es in Bayern bestes Kinowetter geben. Dort bleibt es bewölkt und regnerisch. Apropos Regen, in den letzten 2 Tagen, in den letzten 48 Stunden ist stellenweise viel Regen gefallen in Deutschland. Vor allem im Westen, hier in der Mitte, zum Teil im Süden, dort wo es gelb-orange ist, mehr als 20 Liter pro Quadratmeter. Die höchsten Mengen kamen im Sauerland herunter. Auf der Nordhelle, einem Berg im Sauerland, 63 Liter pro Quadratmeter, in Essen 52. In Etzleben in Thüringen immerhin noch 49 Liter pro Quadratmeter. Und es fällt ja aktuell immer noch Regen, wie wir auf den Regenradarbildern sehen. Dieses Regenband zog sich heute den ganzen Tag lang genau hier quer über die Mitte Deutschlands. Und jetzt dreht es sich ein und kommt dann praktisch wieder auf einem Umweg im Westen Baden-Württembergs an, hier im Schwarzwald. Und diese Bewegung wird sich in der Nacht fortsetzen. Der Regen rutscht allmählich nach Süden und löst sich dann morgen im Verlauf des späteren Tages allmählich auf. Und dann geht es trocken weiter. Aber nicht nur am Wochenende, sondern deutlich länger. Wir haben uns mal am Beispiel von Berlin herausgeschaut, und zwar bei den Wettermodellen, welchen Regen wir in den nächsten 7 Tagen bis zum nächsten Donnerstag, bis zum 1. Mai zu erwarten haben. Und die Antwort lautet nichts. Und das gilt nicht nur für Berlin, sondern für alle Orte in Deutschland. Wenn dieser Regen erst einmal durch ist in den nächsten 24 Stunden, dann bleibt es trocken. Deshalb werden wir in der nächsten Woche wahrscheinlich erneut über das Thema Dürre reden. Aber jetzt schauen wir uns den Regen an, den es ja aktuell immer noch gibt. Er zieht also, wie gesagt, in der Nacht und auch morgen langsam Richtung Baden-Württemberg und Bayern. Im Norden beginnt der Tag dann oftmals schon mit Sonnenschein, nur weniger Wolken. Und im Verlauf des Nachmittags setzt sich dann dieses eher sonnigere Wetter auch bis zur Mitte etwa durch. Die Temperaturen heute Nacht liegen meistens bei Werten zwischen 4 und 10 Grad. Tagsüber sind es 12 bis 17 Grad, am Rhein örtlich bis zu 18 Grad. Die weiteren Aussichten, und da sehen wir das sonnige Wochenende. Im Süden noch ein paar lockere Wolkenfelder, aber ansonsten scheint die Sonne und die Temperaturen steigen am Samstag bis 21, am Sonntag dann bis auf 22 Grad.
Das sind ja mal Aussichten, aber morgen erst noch mal Kinowetter. Vielen Dank, Carsten, dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy und mit Satire.
Genau, Extra 3 blickt unter anderem gleich nach Rom, wo ja jetzt ein neuer Papst gefunden werden muss.
Wir begrüßen Sie morgen Abend wieder zu neuen Tagesthemen. Bis dahin, tschüss, tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.